I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflect. Das Leben ist kompliziert genug.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Janne Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin und manchmal wünsche ich mir, ich hätte lieber Psychologie studiert statt Theologie und manchmal wünsche ich mir auch, ich wäre ein bisschen resilienter und nicht so sensibel in Zeiten, wo gefühlt eine Krise auf die andere folgt. Und deswegen rede ich in dieser Staffel von I Feel You über Resilienz und über Stress mit Menschen, die sich da besonders gut auskennen und weiterhelfen können, wie ich ein bisschen widerstandsfähiger werden kann in Zeiten, in denen es herausfordernd wird. In meiner heutigen Folge zum Thema Resilienz rede ich mit Mario Großenbacher. Mario Großenbacher hat 20 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, bis er dann was ganz anderes gemacht hat und das Resilienzzentrum Schweiz gegründet hat, und zwar 2015. Er hat quasi seine Unternehmenskarriere an den Nagel gehängt, um sich um die Resilienz der Menschen in der Schweiz zu kümmern. Er hat eine Ausbildung gemacht bei den Chaos-Piloten und hat dann zusammen mit Antoinette Wenck das Resilienzzentrum Schweiz gegründet. Dabei geht es vor allem um das, was man präventiv tun kann. Und darüber reden wir auch in unserem Gespräch in dieser Folge. Wir richten den Blick in dieser Folge darauf, auf welche Bereiche im Leben man Acht geben kann und was man tun kann, um sich gut auszurichten und um gut für sich zu sorgen in den Zeiten, wo es dann mal etwas herausfordernd werden kann. Ganz viel Spaß bei dieser Folge von I Feel You mit Mario Großenbacher vom Resilienzzentrum Schweiz. Hallo lieber Mario, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo, ich freue mich genauso. Schön, darf ich hier sein.
Sehr gerne, ich freue mich. Ich starte meinen Podcast ja immer mit der Frage, wie es dir geht, wie du dich gerade so fühlst. Also auch in diesem Sinne, wie fühlst du dich? Wie geht es dir gerade?
Ich fühle mich wach, erstaunlich wach, ein bisschen aufgeregt, erstaunlich entspannt gleichzeitig. Von dem her freue ich mich jetzt auf die Zeit mit dir und das Gespräch.
Schön.
Wie geht's denn dir?
Mir geht's gut. Ich habe gerade eine strenge Zeit auf der Arbeit, aber ich freue mich jetzt auch, dass wir was aufnehmen und freue mich auch über das Thema, das wir haben. Und ja, freue mich mit dir jetzt zu unterhalten. Und damit steigen wir gleich schon ein. Ich steige mit drei Fragen ein zu dem Thema, was wir haben. Die erste Frage: Gibt es etwas, das du nur aus Freude tust? Also nicht, um irgendwie davon irgendwas zu erreichen oder sowas, sondern dass du wirklich nur aus Freude tust? Und wenn ja, was ist das?
Oh, gute Frage. Ich mache ganz viel nur aus Freude. Spontan kommt mir da in den Sinn, jeden Montagabend spiele ich mit Freunden Badminton, schon mehrere Jahrzehnte.
Gut.
Genau. Und ganz viel von meiner Arbeit mache ich aus Freude, weil es mir einfach Spaß macht, was ich machen darf.
Voll schön. Zweite Frage. Was machst du, wenn du richtig wütend bist?
Atmen. Oder vielleicht, wenn ich richtig wütend bin, dann lasse ich es auch mal raus.
Wie sieht es dann aus?
Oh Gott. Zum Beispiel in dem Auto kann ich es gut rauslassen oder wo mich sonst niemand sieht. Und was ich dann aber ganz schnell mache, wenn es raus ist, ich versuche, meinen Parasympathikus zu aktivieren, also die Alarmzentrale im Hirn zu entspannen, indem ich beispielsweise die Hände auf und zu mache. Mhm. Weil damit signalisiere ich meine Alarmzentrale, ich bin in Sicherheit, ich muss jetzt gar nicht kämpfen oder rennen oder was auch immer.
Aber das heißt, du lässt es dann raus, also du wirst dann laut oder du fluchst dann oder
Nee, fluchen nicht, laut auch nicht, aber ich lasse einfach die Emotionen zu. Ich gebe es dann schon Laute von mir, die müssen nicht laut sein. Aber.
Okay. Aber du bist dann schon körperlich in Anspannung.
Absolut.
Und, okay, ja. Und die dritte Frage, für was bist du gerade sehr dankbar?
Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich mein Privatleben verbringen darf. Ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf. Ich bin dankbar.
Das hört ja gar nicht mehr auf.
Ja.
Wie schön. Ja, voll schön. Vielen Dank für deine Antworten auf die Fragen.
Sehr gerne.
Es geht um Resilienz und du bist Resilienztrainer, sagt man das so? Würdest du dich selber so bezeichnen oder wie würdest du deinen Beruf bezeichnen?
Ich identifiziere mich als Resilienzberater, Trainer und Coach, korrekt.
Und Resilienz, wie würdest du das Wort beschreiben? Das ist ja ein Wort, was irgendwie in den letzten, ich sag mal so 5 bis 10 Jahren wirklich sehr angekommen ist in der Welt. Die Zeitschriften schreiben darüber, spätestens seit Corona ist es sehr en vogue. Je mehr Resilienz, desto besser. Je resilienter, desto besser. Vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so wird es häufig verkauft. Wenn du jemandem das Wort erklären müsstest, was sagst du dann? Was ist Resilienz? Was ist Resilienz vielleicht auch für dich persönlich?
Also grundsätzlich die übergeordnete Definition lautet ja, es ist die Toleranz von einem System gegenüber Störungen. Weil Resilienz gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Also angefangen von der Physik, bei der Materialwissenschaft, wo man schaut, wie resilient sind Materialien, indem man sie großem Druck aussetzt und dann schaut, wenn der Druck weg ist, wie können sich die Materialien wieder zurückbewegen in ihre ursprüngliche Form. Oder auch in der Biologie. Und in der menschlichen Psyche ist es in der Tat eine relativ neue Disziplin. Da referiere ich gerne auf die Definition von Frau Welter-Enderlin. Sie sagt, Resilienz ist eine Fähigkeit.
Das heißt doch, man kann es lernen.
Also wir sind der Meinung, man kann es lernen und trainieren. Speziell alles, was mit Denk- und Verhaltensweisen zu tun hat. Es gibt andere Aspekte, wo ich sehr spannend finde, was es da unterdessen für Forschung dazu gibt. Aber ganz bestimmt alles, was mit Denk- und Verhaltensweisen zu tun hat, das können wir überprüfen und allenfalls anpassen. So, also Resilienz ist eine Fähigkeit, Krisen und aber auch Herausforderungen im Alltag zu meistern, mithilfe von unseren persönlichen Ressourcen, also unseren Erfahrungen und unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, aber auch sozialen Ressourcen, also Hilfe von außen. Und was ganz wesentlich ist und das vor allen Dingen auch der Unterschied ist zum Material, bei der menschlichen Psyche möchten wir daran wachsen. Wir möchten aus der Erfahrung etwas mitnehmen, wachsen oder schauen, wie kann uns die Erfahrung in Zukunft weiterhelfen.
Also etwas, wo es ganz viel um Praxis geht und ganz viel um die Umsetzung in der Praxis und ganz viel darum, ja, auch für die Praxis etwas Hilfreiches zu sein, oder? Also wie du gerade gesagt hast, das ist eine Fähigkeit und wir lernen das auch, vielleicht ganz praktisch umzusetzen.
Vor allen Dingen auch ressourcenorientiert. Also man schaut, was für Ressourcen haben mir jetzt geholfen oder was für Ressourcen haben mir in der Vergangenheit geholfen im Umgang mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten und was für neue Ressourcen habe ich jetzt gerade mir angeeignet, die mir in Zukunft weiterhelfen können.
Was können so Ressourcen sein? Also ja, wie können die aussehen? Was sind Ressourcen?
Ganz viele Aspekte, also Wissen, wie ich beispielsweise eben meinen Ärger bewältigen kann, aber auch Wissen, dass das normal ist, wir sind emotionale Wesen, also wir haben Emotionen und herausfinden, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen, wie kann ich vielleicht auch meine Gedanken erkennen. Also ganz konkrete, praktische Sachen. Ressourcen sind aber auch Menschen. Mhm. Ressourcen können aber auch Tools sein, wie irgendeine App auf dem Smartphone, das mir hilft in konkreten Situationen. Ressourcen sind Sachen, die mir zur Verfügung stehen, die mir im Umgang mit Herausforderungen helfen können.
Okay, also so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
Absolut.
Und die Ressourcen sind die Dinge, worauf ich dann zurückgreife.
Korrekt.
Wenn es jetzt um Resilienz geht, du hast es gerade schon gesagt, dass Wissen zum Beispiel eine Ressource sein kann, aber eben auch eine App oder was ganz Praktisches, was ich umsetze, wenn ich sage, ich mache einfach einmal die Woche Sport und das ist irgendwie eine Ressource für mich, weil ich da Energie draus ziehe. Oder so wie du sagst, ich spiele Badminton mit Freunden, dann kann das eine Ressource sein, weil ich da mit Menschen zusammen bin, die mir gut tun und ich bewege mich noch. Das heißt, ist es nur Praxis oder hängen da Theorie und Praxis zusammen oder brauche ich da Theorie dafür oder gibt es auch Menschen, die sich dessen gar nicht bewusst sind und die einfach so resilient sind, weil sie so viel in der Praxis Resilientes tun? Ja, was denkst du, wie ist es so das Verhältnis von Theorie und Praxis zueinander, dass es braucht, um zu sagen, du bist richtig resilient?
Gute Frage. Also ich würde sagen, es braucht beides. Also die meisten von uns haben ja schon ganz viele Strategien entwickelt im Verlauf des Lebens, die wir anwenden, je nachdem, worum es geht. Und dann ist es ja schon so, Resilienz ist keine fixe Konstante. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich bin jetzt resilient und ich bleibe resilient.
Also ich muss das immer weiter praktizieren oder immer weiter üben?
Zum einen ja, zum anderen ist es auch kontextabhängig. Meistens kann ja sein, dass ich im beruflichen Kontext mit ganz vielen Sachen umgehen kann, was nicht bedeutet, dass ich automatisch das in meinem privaten Kontext genauso gut kann und umgekehrt. Ich begegne auch sehr vielen Menschen, die sind im privaten Kontext so der Fels in der Brandung für ein ganzes Familiensystem. Mhm. Das bedeutet nicht, dass die das automatisch auch im beruflichen Kontext so wollen oder können. Also es kommt darauf an, wie ich dann durchs Leben gehe. Für mich ist es auch ein bisschen eine Lebenseinstellung. Mhm. Halte ich zwischendurch mal an, überprüfe, wie es mir geht, was es braucht, wie es von hier weitergehen soll und was brauche ich dafür. Und was kann ich lernen aus meinen Erfahrungen. Und Resilienz ist auch etwas, das ich nicht ohne Krisen und Herausforderungen entwickeln kann. Also es ist eine Grundvoraussetzung, dass ich schwierige Situationen gemeistert habe in meinem Leben. Das brauche ich, um Resilienz überhaupt entwickeln zu können. Und jetzt die Frage wegen der Theorie, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte es nicht dem Zufall überlassen oder ich möchte ganz bewusst ganz konkrete Faktoren weiterentwickeln oder fördern oder ausbauen, dann kann ein bisschen Theorie gar nicht schaden. Wenn ich so ein bisschen mir ein Wissen aneigne, was ist es denn, was hat es mit mir zu tun, wo stehe ich in dem Ganzen, wenn mein Leben gerade mal wieder nicht so rund läuft, woran könnte das liegen und mit welchen Faktoren könnte ich da vielleicht der Situation entgegentreten.
Du hast gerade schon so ein paar Sachen angeteasert, die vielleicht auch zur Theorie ja gehören. Also das eine jetzt, wenn du sagst zum Beispiel, dass man im Innehalten, dass ein Teil davon innehalten ist und kurz darüber nachdenken, wie geht's mir gerade eigentlich, was ist gerade bei mir los? Also Selbstreflexion ist ja sicherlich ein großer Teil davon, wie es mir jetzt scheint. Das regelmäßige irgendwie Einchecken mit sich selbst, wo stehe ich gerade? Beziehungsweise ja Achtsamkeit mit sich selbst und der Umgebung, wenn man das so nennen möchte. Aber zum Beispiel, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Thema Beziehung oder Kontexte, in denen ich bin, also sei es Arbeitskontext oder Beziehungskontext, Freundschaften, Familie, wie auch immer, dass das auch immer Konstrukte sind oder ein Kontext ist, der unterschiedlich auf mich einwirken kann beziehungsweise Einfluss nimmt auf meine Resilienzfähigkeit oder auch nicht. Und dass ich da eben unterschiedlich eingebunden bin und die Beziehung ja eben mich stärken können, je nachdem, aber auch ein Faktor sein können, der mich ja angreift oder ein Störungsfaktor ist, wie du es genannt hast. Also die Störungen sind wichtig, die Krisen sind wichtig, aber manchmal gibt es ja auch einfach sehr, sehr krisenhafte Phasen eben, wo Beziehungen einfach ja ein Faktor sein können, der sich negativ auf die Resilienz auswirkt. Was gibt es noch für Bereiche, die dazugehören?
Also was mir spontan jetzt wichtig erscheint, ist auch zu unterscheiden. Eben, du hast es jetzt gerade angetönt, es kommt schon sehr stark drauf an, worüber reden wir. Weil ich sage immer gerne, auf dem Spektrum, wo wir unterwegs sind, gibt es so drei Bereiche. Es gibt so den Bereich Herausforderungen, Belastung, Stress. Das sind häufig kürzere Perioden. Also bei manchen ist es Montag bis Freitag, aber dann kann ich mich vielleicht am Wochenende wieder erholen oder regenerieren. Bei anderen ist vielleicht gerade das Wochenende herausfordernd und ich kann mich dann montags bis freitags wieder regenerieren. Aber da, das ist so der eine Bereich auf dem Spektrum. Dann gibt es richtige Krisen, die hören auch am Wochenende nicht auf, die dauern länger. Und es gibt auch noch schwere Schicksalsschläge, Traumata, wirklich ganz schwerwiegende Ereignisse. Und es kommt ein bisschen darauf an, worüber reden wir dann konkret. Ist es diese Belastung, ist es eine Krise oder ist es wirklich ein schwerer Schicksalsschlag? Weil sonst treffen wir uns auch nicht unbedingt. Mhm. Wenn ich über Umgang mit Stress und Belastung rede, du aber gerade einen großen Verlust erlebt hast, dann könnte das nicht gut kommen.
Ich würde mal sagen, der Normalfall ist Belastung. Also das, was am meisten auftritt, würde ich jetzt mal so sagen, ist irgendwie Belastung. Und ja, gegebenenfalls mal eine Krise oder nicht. Also ich glaube, die großen Traumata müssen wir nicht inkludieren. Das, wie du gesagt hast, das sind dann große Schicksalsschläge. Und das ist dann, glaube ich, nochmal so ein Punkt für sich, den man dann nochmal gesondert bespricht.
Und trotzdem ist das Thema von der Resilienz natürlich in allen drei Bereichen sehr präsent. Und dann hast du mich ja noch gefragt, was sonst noch. Ich finde auch wichtig zu unterscheiden zwischen verschiedenen Dimensionen, sagen wir dem. Also es gibt so eine körperliche Dimension von der Resilienz. Das kennst du vielleicht, 3 Nächte schlecht geschlafen oder nicht genügend oder nicht erholsam geschlafen und es passiert etwas, dann ist schnell mal ein kleines Drama. Oder 3 Nächte gut geschlafen, erholsam geschlafen, genügend geschlafen und dasselbe passiert und dann fragen wir nur so, okay, was machen wir jetzt damit? Also der Umgang mit der Situation ist sehr unterschiedlich, je nach meiner körperlichen Verfassung auch. Dann gibt es die zweite Dimension, das ist dann eher so meine Denkweise. Wie denke ich überhaupt über mich, über andere, über die Situation? Weil eigentlich entsteht das Problem erst da. Weil da kommt es dann drauf an, was ist für mich überhaupt gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Und erst in dem Kontext entsteht ja das Problem. Mhm. Weil etwas kann für mich ein Riesenproblem sein und du verstehst überhaupt nicht, warum ich mich so dumm anstelle und umgekehrt. Mhm. Und die dritte Dimension ist so die soziale Komponente, wo es auch ein bisschen drauf ankommt, in was für ein Familiensystem sind wir hineingeboren worden, was hatten wir für Lehrer in der Schule, was für eine Schulbildung haben wir bekommen, was für Vorbilder hatten wir, was für Lebensereignisse musste ich bewältigen bis heute, um überhaupt bis hierhin zu kommen und was habe ich daraus gelernt. So, und das sind so die drei Dimensionen, die ich denke auch wichtig sind und auch reinspielen in das ganze Thema. Aber kann dann auch mal den Rahmen sprengen von unserem Gespräch hier.
Also das Körperliche,
das Geistige.
Das Geistige, genau, und das Soziale. Mhm. Diese drei Komponenten, sagst du, sind die Dinge, die eben ausschlaggebend auch sind dafür, wie resilient wir sind oder wie sich Störungen auf uns auswirken auch oder was Störungen mit uns machen.
Richtig? Oder wie wir damit umgehen.
Und wie gehen wir denn jetzt damit um? Was sind denn unsere Möglichkeiten? Also woran misst man denn jetzt, ob ein Mensch resilient ist oder nicht?
Ja, also es gibt da natürlich konkrete Tests, die man ausfüllen könnte, die angeblich validiert sind. Ich habe ein bisschen Mühe mit solchen Tests, wo dann das Resultat eben ist, du bist super resilient oder du bist ein bisschen resilient oder du bist gar nicht resilient. Mhm. Weil eben, wie gesagt, erstens, es ist ja immer kontextabhängig. Zweitens, es ist zeitlich keine Konstante. Also es kann jetzt in dem Moment gerade super gut sein und nächste Woche ist plötzlich das Leben nicht mehr, wie es diese Woche war. Und dann bin ich wieder gefordert. Also daher, es ist und bleibt für mich eine Selbsteinschätzung. Ich kann dir auch nicht sagen, wie resilient du bist. Mhm. Ich kann dir sagen, wie resilient ich dich finde, aber ich muss nichts mit dem zu tun haben, was du empfindest. Mhm. Und dann kommt ja auch immer noch so eben wieder meine Denkweise dazu. Also wir haben selber ein Analyse-Tool entwickelt, sage ich jetzt mal, wo wir mit verschiedenen Faktoren arbeiten und fragen auf eine Skala von 1 bis 10, wie ausgeprägt würden diese Aussagen auf dich zutreffen, die wir da festgehalten haben. Und dann war lustig, dass dann bald mal, wo wir mit dem Tool angefangen haben zu arbeiten, die Leute wissen wollten, und wo kann ich jetzt das total hinschreiben? Weil wir arbeiten mit 8 Faktoren, dann hättest du eigentlich Maximum 80 Punkte erreichen können. Und ich war so, ja, wieso willst du jetzt ein Total festhalten? Weil was ist denn das Ziel überhaupt? Weil dann kommt wieder mein Leistungsbewusstsein, ach, nur wenn ich überall eine 10 habe, dann bin ich resilient, oder bin ich vielleicht auch mit einer 5 resilient? Also weißt du, es ist ein, mega spannend, wie wir damit arbeiten können, weil da kommen eben so viele Denkweisen mit, die reinspielen, die uns helfen, mit der Thematik anfangen umzugehen, weil eben, wo sind wir, wo wollen wir hin und wie würden wir das beschreiben?
Ganz spannend, dass du das gerade ansprichst, weil das ist ja auch ein Faktor, der, glaube ich, sehr großen Einfluss auf uns nimmt. So ein Leistungsdenken und auch dieses Vergleichsdenken. Also wenn ich jetzt überall nur eine 5 habe und es sind irgendwie 8 Faktoren, dann habe ich ja nicht volle Punktzahl, sondern vielleicht fast nur die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wenn jetzt jemand anders irgendwie da volle Punktzahl hat, dann fühle ich mich auf einmal viel weniger resilient. Und gleichzeitig, was du davor gesagt hast, es ist häufig auch eine Selbsteinschätzung. Also man kann sagen, so und so empfinde ich ein Gegenüber, oder eben in einer Coaching- oder Beratungssituation hat man vielleicht auch, wenn man sich länger begleitet oder länger miteinander unterwegs ist, ein Gefühl dafür, okay, was sind Störungen, die für den anderen schwierig sind oder herausfordernd sind, und was sind Dinge, die die Person irgendwie gut, ja, damit gut umgehen kann. Das ist ja schon so ein Faktor, der zum Beispiel auch schon stark Einfluss auf unsere Resilienz oder auf unsere Widerstandsfähigkeit zum Beispiel nehmen kann, wenn ich permanent irgendwie mich selbst einschätze, aber dazu immer auch noch Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, aber eben auch Wahrnehmung der anderen um mich rum und ein Gefühl von Druck oder Leistungsfähigkeit zum Beispiel schon dazugehört, was ja total präsent ist in unserer Welt aktuell.
Bin ich voll einverstanden. Und ich denke, weißt du, es gibt ja auch da kein richtig oder falsch. Es muss ja für mich stimmen. Und dann sind wir wieder bei dieser Reflexionsarbeit. Und ich kann dir nur von mir erzählen. Ich
gerne.
Ich habe ja jahrelang in der Industrie gearbeitet, mit verschiedenen Funktionen, Positionen. Und in der Branche war schon sehr stark das Leistungsdenken vorhanden. Und mit dieser Denke hätte ich wahrscheinlich damals gesagt, mit dieser Thematik, hör zu, von diesen 8 Faktoren, mit denen wir arbeiten, bei diesen 2, 3, die sind mir richtig wichtig, weil mit denen habe ich meine Karriere geschafft. Also beispielsweise Selbstverantwortung, Lösungsorientierung, das sind die Faktoren, über die habe ich mich auch definiert persönlich. Und damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, solange die gut sind, brauche ich nichts anderes, weil mit denen funktioniere ich ja. Heute bin ich der Meinung, ich hätte es gerne ein bisschen ausgewogener. Also sprich, hätte ich damals Faktoren wie Kreativität oder Achtsamkeit mehr zur Verfügung gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch über die Achtsamkeit realisiert, dass gar nicht jedes Problem mein Problem ist. Aber da ich ja der Problemlöser war, habe ich das gar nicht mehr realisiert. Also ich hätte wahrscheinlich mein früheres Leben auch ein bisschen entspannter gestalten können, hätte ich dann ein bisschen mehr Achtsamkeit mir gegenüber, aber auch meinem Umfeld gegenüber gehabt. Und so hat sich jetzt mein persönliches Ziel mit meiner Resilienz insofern verändert. Ich möchte nicht mehr bei einzelnen Faktoren richtig gut sein, sondern ich persönlich finde es cool, wenn ich von allen Faktoren, sage jetzt mal, mehr wie 5 habe, wenn wir wieder auf diese Skala zurückkommen. Weil dann ist mein Raden im Prinzip relativ rund, dreht dann auch rund, und wenn es nicht mehr so rund dreht oder kleiner wird wie 5, dann merke ich es dann schon. Dann dreht das Rad nämlich schneller, was nicht unbedingt besser ist. Oder es wird holprig, das Rad dreht nicht mehr so rund. Und dann kann ich darauf schauen und stelle dann relativ einfach fest, woran liegt es denn im Moment. Und dann habe ich wieder einen Anhaltspunkt, woran ich arbeiten kann.
Du hast jetzt gerade schon von dem Rad gesprochen und ja auch eben schon von den 8 verschiedenen Aspekten, sage ich mal so, oder 8 verschiedenen Komponenten, die dazu, jeder, die das Ihrige dazu tun, dass das Rad rund läuft und eben auch nicht zu schnell läuft. Was sind das für 8 Aspekte, 8 Komponenten? Du hast gerade schon genannt, die Achtsamkeit zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Was kommt noch dazu?
Genau, also wo wir vor 10 Jahren angefangen haben, haben wir alle bestehenden Modelle aus der Literatur mal angeschaut und haben keines gefunden, das uns richtig gut gefallen hat. Deswegen haben wir unser eigenes entwickelt und wir arbeiten mit 8 Faktoren. In der Literatur findest du Modelle zwischen 5 und 11 Faktoren. Wir arbeiten mit 8 und wir nennen die auch Faktoren, Resilienzfaktoren. Mit der Idee, wenn die vorhanden sind, dann haben sie auch eine gewisse Schutzfunktion. Dann sind es wie Schutzfaktoren. Wenn sie fehlen, dann könnten es auch Risikofaktoren werden. Und wir arbeiten mit den 8 Faktoren, angefangen mit Kreativität. Und jetzt da ein bisschen mehr aufmachen. Es geht da nicht nur um Malen und Tanzen und Musizieren oder so, das Klassische, was wir zuerst im Kopf haben, sondern es geht schon auch darum, beispielsweise Improvisation oder Innovation oder Intuition oder vielleicht auch mal etwas Freudiges, Lustiges, Humor. Das hat bei den meisten anderen Modellen auch nicht viel Platz. Oder ein bisschen Lebensfreude, Lebenslust und solche Sachen. Dann haben wir den Faktor Akzeptanz, wo es primär darum geht, zu überprüfen, was ist gerade veränderbar und was nicht und wo ist mein Fokus. Weil wenn der auf dem Unveränderbaren ist, dann verliere ich da unnötig Energie. Also die Kunst ist dann zu erkennen, was ist veränderbar, was nicht und wie gelingt es mir, meinen Fokus auf das Veränderbare zu richten. Dafür hilft mir dann der Faktor Selbstverantwortung, wo ich merke, okay, wo ist eigentlich mein Handlungsspielraum und wie nutze ich den? Bin ich selber mal wieder in einer Opferhaltung? Und wenn ja, was brauche ich, damit ich da wieder rauskomme, in eine Gestalterhaltung, in eine Gestalterrolle? Das bedeutet dann auch oft anfangen, Grenzen zu setzen, Grenzen zu wahren, Nein sagen, solche Dinge. Dann haben wir diese Zukunftsorientierung. Da geht es ganz klar darum, in schwierigen Situationen Ziele zu haben. Wo soll es denn hingehen? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Und wenn ich das nicht so ausgeprägt habe, dann kann ich mir da auch ein bisschen die Frage stellen, warum soll ich diese Herausforderung überhaupt meistern? Macht das überhaupt Sinn? So Sinn, Sinnhaftigkeit. Ich kann sogar zu meinen Werten kommen, wie ich es auch schon erwähnt habe, mit was ist für mich richtig, falsch, gut, schlecht. Man könnte sogar bis zur Religion gehen und sagen, wenn ich ein religiöser Mensch bin, gibt mir meine Religion auch ein bisschen eine Bandbreite vor. Wenn ich nicht religiös bin, sollte ich mir das selber unbedingt mal überlegen, wofür stehe ich ein, was für ein Mensch will ich sein. Kann man ganz tief gehen bei diesen Faktoren.
Spielt ja auch, also jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, die Religion spielt ja auch in verschiedene andere Dinge mit rein. Also Religion kann zum Beispiel mein Wertesystem speisen und kann da sehr, sehr gut oder intensiv für mich als Ressource sein. Gleichzeitig kann mir Religion aber zum Beispiel auch Handlungsmöglichkeiten geben im ehrenamtlichen Engagement oder bindet mich gegebenenfalls auch in eine Gemeinschaft mit ein. Also hat auch was Netzwerkorientierendes zum Beispiel. Also kann da, wie du sagst, wenn man nicht genau weiß, ob man religiös ist oder nicht, sollte man sich da dann vielleicht mal Gedanken machen, sagen, ist das eigentlich was? Bin ich irgendwo eingebunden? Gibt es irgendwo eine Gemeinde oder irgendwie eine Religionsgemeinschaft, mit der ich mich assoziiere und die vielleicht für mich auch in dem Fall eine Ressource sein kann?
Korrekt.
Genau.
Dann haben wir diese Achtsamkeit. Ein Riesenthema jetzt im Kontext von der Resilienz, würde ich sagen, sind mir persönlich 2 Aspekte wichtig. Das eine ist mal so diese eigene Befindlichkeit wahrnehmen. Hast du wunderbar gestartet, das Gespräch mit der Frage, wie geht's mir? Und ich versuche die Frage immer ohne das Wort gut zu beantworten, weil sonst geht's immer allen gut und ich weiß genau gar nichts. Und vor kurzem habe ich ein Modell entdeckt mit 143 verschiedenen Emotionen. Und wenn mich jemand fragt, wie geht's mir, dann habe ich Schwierigkeiten, mich für die richtigen Emotionen zu entscheiden, weil in meinem Wortschatz, ich habe keine 143 jetzt gerade so abrufbar und ich also ein aktuelles Thema von mir, da ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen.
Meine Lieblingsemotion, was ich gerne sage, wenn ich gut drauf bin und das Gefühl habe, es ist gut, ich bin gut im Flow, dann sage ich immer, ich bin sehr fluffig heute. Und das ist so meine Main Positive Emotion. Also nicht mir geht's gut, sondern ich bin heute sehr fluffig.
Das nehme ich gerne mit. Fluffig.
Dein Oeuvre mal zu erweitern in diesem Sinne.
Ja, unterdessen haben sich meine Emotionen schon in Richtung fluffig entwickelt, muss ich sagen. Genau. Und dann eben nochmal bei der Achtsamkeit meine Befindlichkeit wahrnehmen und auch achtsam mit mir umgehen. Also zu merken, wie geht's mir? Braucht's was? Und wenn es was braucht, das dann hoffentlich auch zu berücksichtigen. Und der andere Aspekt finde ich genauso wichtig, wenn es schwierig wird im Leben, wenn wir eine Herausforderung haben, was brauchen wir dann? Wir brauchen Konzentration und Fokus auf das, was jetzt gerade wichtig ist. Und dummerweise, wir als Gesellschaft verlieren ein bisschen diese Fähigkeit der Konzentration und vom Fokus auf etwas. Früher hat man in der Erwachsenenbildung gesagt, Erwachsene können sich 90 Minuten konzentrieren und fokussieren. Heute sind wir, glaube ich, noch bei 20 Minuten. Und die jungen Menschen, bei denen ist es noch kürzer, diese Periode. Also mit Achtsamkeitstraining könnten wir auch unsere Konzentrationsfähigkeit weiterentwickeln. Dann haben wir diese Netzwerkorientierung, haben wir jetzt auch schon so das Soziale darüber geredet. Da geht es natürlich darum, sich mal bewusst zu machen, was für Menschen habe ich in meinem Leben. Und vielleicht auch mal zu überlegen, wer deckt denn eigentlich was ab in meinem Leben? Welche Qualitäten und Ressourcen habe ich in meinem Netzwerk? Und was habe ich eigentlich für eine Haltung gegenüber um Hilfe bitten? Weil für viele... Also das Spannende ist ja, die allermeisten Menschen sind gerne hilfsbereit. Wir helfen, viele von uns helfen gerne anderen und wir hassen es, um Hilfe zu bitten. Oder manchmal kriegt man sogar Hilfe angeboten und dann sagen wir so, nee, es geht schon, danke. Und im Nachhinein denken wir, warum habe ich es wieder abgelehnt? Also da ist ganz viel Spannendes auch drin. Mhm. Dann haben wir noch diese Lösungsorientierung. Da würde ich sagen, geht es vor allen Dingen auch darum, wenn es schwierig wird, zu verstehen, dass wir eine Tendenz dazu haben, nur die extremen Pole zu sehen. Also, dass wir nur denken, es gibt nur zwei Optionen. Maul halten oder kündigen oder so. Und beide Optionen sind eigentlich doof. Und dann ist es wichtig, dass wir uns irgendwie bewusst machen, dass wir immer mehr wie nur zwei Optionen haben. Und dann kommt so die Frage, was habe ich für eine Fehlerkultur mit mir selber? Darf ich auch mal was nicht können. Wenn das so ist, dann probiere ich auch gerne mal neue Sachen aus. Wenn das nicht so ist, werde ich keine Optionen ausprobieren, bei denen ich nicht sicher bin, ob sie funktionieren. Also Fehlerkultur spielt da auch mit rein. Und zum Schluss haben wir noch diesen Optimismus. Ganz plakativ ist das Glas halb voll oder halb leer. Wo ist mein Fokus? Und wir Menschen haben schon eine Tendenz dazu, wenn es schwierig wird, vor allen Dingen das zu sehen, was gerade schwierig ist, was fehlt, was nicht funktioniert. Meistens, zumindest bei uns hier in unseren Längen- und Breitengraden, ist meistens doch noch einiges vorhanden, das noch funktioniert, das noch gut ist. Und sich das immer wieder präsent zu machen, das ist, denke ich, schon auch eine Kunst, die man lernen kann.
Ja, vielen Dank für die Einführung in eure 8 Faktoren. Jetzt, wo du das so erzählt hast, habe ich das Gefühl, es kommt bei mir so an, als wäre das so ein Toolkit, was man so mitbekommt, beziehungsweise wo man erstmal sich das anschauen kann und sagen, okay, das sind irgendwie alles Werkzeuge, die habe ich schon, mehr oder weniger, aber vielleicht habe ich die noch gar nicht so zusammen gesehen oder noch gar nicht zusammen irgendwie in einen Koffer gepackt und gesehen, okay, wenn ich die alle in dem Koffer habe, kann ich damit relativ viel machen, so. Sondern ja, in dem Sinne vielleicht auch eine neue Denkart und Weise, mit den unterschiedlichen Werkzeugen umzugehen, um ja gegenüber Störungen und Herausforderungen gut gewappnet zu sein, sodass man quasi den Koffer hat und sagt, hey, mit den ganzen Sachen, wenn ich da ein bisschen schaue, dass ich die Sachen, die Werkzeuge beisammen habe oder auch beisammen halte, dann kann ich gucken, dass ich durch die Herausforderungen ganz gut durchkomme. Kann man das so sehen?
Definitiv. Also es ist so ein bisschen unsere Mission vom Resilienzzentrum Schweiz. Wir möchten eigentlich den Menschen helfen, ihre Ressourcen, also ihre Werkzeuge, die sie haben, zu erkennen, weil die meisten von uns haben schon ganz viel. Oder das, was sie wissen, dass sie das dann auch umsetzen können. Weil ich vergleiche es auch gerne mit dem Essen. Die meisten von uns wissen ganz genau, was gesunde Ernährung bedeutet, was nicht zwangsläufig dazu führt, dass wir uns auch gesund ernähren. Und bei diesen Sachen, denke ich, ist es häufig ähnlich. Wir wüssten eigentlich schon, was helfen würde, was gut tun würde, machen es dann trotzdem nicht.
Da ist ja die Krux darin. Ich weiß ganz viel. Ich kann mir hier euer Resilienzrad angucken und kann es abhaken und kann sagen, hier 5 von 10 oder 8 von 10 und denke dann, ja gut, eigentlich läuft mein Rad ganz gut. Und in der Praxis denke ich dann so, beziehungsweise dann die Umsetzung ist dann vielleicht manchmal mehr schlecht als recht, beziehungsweise auf der Reflexionsebene ist ja schon irgendwie auch was anderes als auf der Praxisebene dann letzten Endes, oder? Woran liegt das?
Ja, da können wir jetzt auch bei der Veränderungspsychologie hinschauen, was ich denke, würde den Rahmen sprengen. Also was macht es aus, dass wir Sachen nicht machen, die uns gut tun? Aber jetzt konkret in unserem Fall, wir sind ja der Meinung, und das ist der Grund, weswegen wir das Rad entwickelt haben, wenn die 8 Faktoren zusammenspielen, fängt das Rad an wie zu drehen. Ein Rad, das dreht, hat eine gewisse Stabilität und Sicherheit und Festigkeit und Kraft. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, dass diese 8 Faktoren anfangen zusammenzuspielen. Weil nach der Herausforderung, nach der Krise spielt es ja dann irgendwie auch keine Rolle mehr, was jetzt genau geholfen hat. Es ist meistens etwas das von allem. Und deswegen ist so ein Modell so hilfreich, weil es gibt mir eine gewisse Grundstruktur. Ich kann anfangen, gewisse Themen, die mir schon bewusst sind oder bekannt sind, da auch zu verorten, zu organisieren. Ich kann mich darin zurechtfinden. Ich weiß, ah ja, da bin ich schon richtig gut unterwegs und ja, da hätte ich vielleicht noch Potenzial. Also es geht darum, zum einen meine Resilienz anfangen zu verstehen, also das Thema verstehen, zu verstehen, was hat es mit mir zu tun, wie bewege ich mich darin, wie ausgeprägt ist was schon vorhanden. Und darüber merke ich ja dann auch, wo es noch ein bisschen hapert. Und da könnte ich dann anfangen, was zu trainieren. Es ist auch wie beim Sport. Ich kann nicht 2-mal joggen gehen und dann hoffen, dass ich bis Ende Jahr fit bleibe. Also die körperliche Fitness braucht auch so ein regelmäßiges Training. Und so ist es auch mit unserer Resilienz und auch mit unserer mentalen Fitness. Wenn wir mental fit sein wollen, wenn wir resilient sein wollen, dann braucht es auch eine gewisse Pflege. Jetzt machen wir, die meisten von uns, schon ganz viel, das wirklich auch hilfreich ist. Wie mein Badminton, oder? Das ist ja im Prinzip auch etwas, das meiner Resilienz gut tut, aus den Aspekten, die du schon erkannt hast. Du fragst mich zu Beginn, wie geht's mir? Ich kann mich auch selber fragen, wie geht's mir? Ist auch ein Tool. Wenn ich das immer mal wieder tue, dann habe ich das ja schon. Wenn ich es nicht tue, könnte ich ja damit anfangen. Ich beispielsweise, ich liebe ja solche Sachen zu kombinieren mit Sachen, die ich sowieso mache. Beispielsweise Zähne putzen. Ich frage mich jeden Morgen vor dem Spiegel beim Zähneputzen, erstens mal, wer bin ich eigentlich heute? weil es gibt verschiedene Versionen von mir. Es steht nicht jeden Morgen derselbe Mario vor dem Spiegel. Genau, also so. Und dann, wie geht's mir eigentlich? Also wie geht's meinem Körper? Wie geht's meinen Gedanken? Wie geht's meinen Emotionen? Mit ein bisschen Routine reichen die 2-3 Minuten Zähneputzen auch völlig aus. Und ich überlege mir dann auch noch, entweder auf was freue ich mich eigentlich heute, oder? Und schon da lerne ich, meine Gedanken zu steuern. Indem, dass ich mich am Morgen beim Zähneputzen frage, auf was freue ich mich heute, steuere ich meine Gedanken auf etwas Positives. Ich könnte ja theoretisch auch mich fragen, oh, was wird heute alles schwierig sein? Und dann steuere ich meine Gedanken schon wieder auf andere Aspekte im Leben. Und am Abend beim Zähneputzen kann ich auch ein Checkout machen. Das Check-in, Check-out ist so mein absolutes Lieblingsresilienz-Tool, das ich selber auch anwende, weil es ist für mich immer noch das einfachste, wirkungsvollste Tool überhaupt. Weil beispielsweise jetzt am Abend beim Check-out, wenn es mir gelingt, meinen Tag zu beenden und ihn so stehen zu lassen, wie er war, mit allem Guten und Schlechten, wirkt sich das positiv auf meinen Schlaf aus. Ich schlafe viel einfacher ein und ich schlafe auch besser durch, wenn es mir gelungen ist, den Tag abzuschließen. Weil es dreht dann nichts mehr im Kopf. Solche Sachen finde ich einfach sehr hilfreich. Und wenn ich es nicht eh schon mache, dann könnte ich ja eigentlich damit anfangen. Kostet ja nichts.
Das ist ja, ja auch eine Frage von Disziplin zumindest, solche Routinen zu entwickeln beziehungsweise dann auch eine Zeit lang erstmal durchzuziehen, damit das dann vielleicht auch einen gewissen Impact hat. Wenn man das jetzt einmal macht, dann bringt es vielleicht noch nichts. Das ist ja jetzt so ein bisschen der Fokus vielleicht auf die Achtsamkeit gelegt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über Achtsamkeit sprechen. Du hast schon gesagt, das ist jetzt so ein auch ganz großes Wort, was sehr, sehr, sehr präsent war die letzten Jahre. Da geht es ja auch viel, wie du es gerade gesagt hast, um bewusste Präsenz mit sich selbst, oder? Mit sich selbst, mit der Welt um einen rum und was die eigentlich auch gerade für Auswirkungen, die Kontexte, in denen ich bin, was das eigentlich gerade für Auswirkungen auf mich selbst hat.
Ja, absolut, absolut. Und dann eben, das ist so das, meine persönliche Befindlichkeit, was macht das, was auf der Welt oder in meinem Umfeld mit mir, was macht das mit mir? Ist das gut? Finde ich das gut? Oder finde ich das eben nicht gut? Und was könnte ich dann machen? Eben vielleicht weniger Nachrichten konsumieren. Das ist dann die sorgsam mit sich selber umgehen. Zu merken, was wirkt sich positiv auf mich aus, was negativ. Und dann vielleicht anfangen daran zu schrauben. So, dass es,
also direkt schon nicht nur das Reflektieren, sondern dann direkt quasi auch schon ins Handeln kommen dann. Also mit, wie du sagst, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich merke, das tut mir nicht gut, also verändere ich das einfach direkt. Also gesunde Routinen zum Beispiel für sich zu entwickeln, wie jetzt zum Beispiel das Einchecken beim Zähneputzen oder was ich ganz lange Zeit gemacht habe. Ich habe so eine Achtsamkeitsmeditation von einer Viertelstunde und die habe ich immer auf der Zugfahrt gehört. Das war quasi meine Zugfahrtsmeditation. Das war für mich immer so eine Routine oder so ein Ritual, was mir ganz gut getan hat. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Und das entwickeln und weiterentwickeln beziehungsweise verändern, wenn man merkt, es passt gerade nicht mehr, oder?
Absolut. Und gleichzeitig hast du jetzt schon mehrere von diesen Faktoren angesprochen. Mhm. Oder mit der Achtsamkeit merke ich ja, etwas stimmt nicht, etwas tut mir nicht so gut. Dann gehe ich in die Selbstverantwortung, überlege, wer könnte dagegen etwas tun?
Ich.
Wahrscheinlich ich. Wie könnte das ausschauen? Was für Optionen gibt es? Bin ich schon in der Lösungsorientierung? Ja. Und dann, wenn ich es nicht weiß, könnte ich ja vielleicht mal um Hilfe bitten in meinem Netzwerk. Oder ich könnte auch mal überlegen, wie wäre es denn, wenn es gut wäre? Das ist dann die Zukunftsorientierung. Und was gibt es zu akzeptieren? Was kann ich nicht ändern? Ich kann ja das Weltgeschehen beispielsweise nicht ändern, aber ich kann den Umgang damit ändern. Wenn ich daran glaube, dann bin ich schon wieder beim Optimismus. Und so gehen wir permanent rund um das Rad. Und das finde ich eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte.
Okay, also die Dinge wirken auch immer aufeinander ein und haben unterschiedliche Auswirkungen aufeinander. Und es steht selten irgendwas ganz alleine für sich.
Also beim Trainieren schon, denke ich mal. Ich kann ganz bewusst einzelne von diesen Faktoren trainieren, aber dann beim Umgang mit Herausforderungen, Problemen, Krisen, denke ich, braucht es häufig von allem etwas. Mhm. Und dann kommt eben dieses Zusammenspiel von diesen Faktoren.
Ich möchte mal einen Punkt ansprechen, der mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieses Gefühl dafür, dass das ganz viel mit Disziplin oder auch Kontrolle so ein Stück weit zu tun hat. Dass es der Bereich ist, den wir versuchen zu kontrollieren, um mit dem umzugehen, was eben für uns unkontrollierbar ist. Also gar keine Kritik, wenn es so ist, aber einfach mal so Wahrnehmung, dass das quasi Kontrolle über uns selbst, unsere Einstellung, unser Netzwerk, unseren Grad zum Beispiel an Kreativität aktuell oder unsere Selbstverantwortung, dass das so ein bisschen dem gegenübersteht, dass wir eben bestimmte Dinge einfach auch vielleicht natürlich nicht kontrollieren können, eben Störungen, die dann so eindringen und dass wir eben versuchen, mit Resilienz, mit entsprechenden Faktoren einen kontrollierten Umgang mit dem Unkontrollierten zu erschaffen.
Ich verstehe, was du sagst. Ich würde es eher so formulieren, einen bewussten Umgang.
Okay.
zu finden. Und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Resilienz.
Ausrufezeichen.
Ja. Drei Ausrufezeichen.
Okay, drei Ausrufezeichen und los.
Bei der Resilienz geht es nicht darum, alles auszuhalten. Es geht nicht darum, mir eine dicke Haut zuzulegen. Es geht nicht darum, und das ist das große Problem, das ich habe aktuell. Oder wenn ich schaue, was bedeutet Resilienz auf Deutsch, kommt häufig der Begriff Widerstandskraft. Und dieser Begriff Widerstandskraft ist medizinisch gesehen absolut korrekt, kreiert aber in vielen Köpfen falsche Bilder. Also wenn ich höre Widerstand und Kraft in einem Wort, dann ist das schon ziemlich steif, stur und starr, halte ich etwas aus, länger als es gesund ist für mich. Und das hat überhaupt gar nichts mit Resilienz zu tun. Also für mich geht es bei der Resilienz darum, dass wenn mein Leben mal wieder schwierig ist, wenn mein Leben mal wieder unkontrolliert ist oder mein Leben mal wieder herausfordernd ist oder ich in eine Krise schlittere, dann brauche ich meine Resilienz. Aber ich kann sie dann nicht nutzen, wenn ich die nicht auch ein bisschen bewusst trainiert habe oder mir bewusst gemacht habe, was mir bisher in vergleichbaren Situationen geholfen hat und ob mir das jetzt vielleicht wieder helfen würde. Also es geht so deswegen einen bewussten Umgang mit Herausforderungen. Aber es geht nicht darum, jetzt alles zu kontrollieren und überall eine 10 zu haben, um wieder darauf zurückzukommen und dann das Gefühl zu haben, jetzt kann mich nichts mehr umhauen. Wir werden immer wieder umgehauen, egal wie resilient wir uns fühlen. Und dann kommt wieder dieser Moment, wo es darum geht, okay, Moment, worum geht es jetzt gerade? Und was braucht es? Und was habe ich für Möglichkeiten und so weiter.
Sehr cool. Ja, vielen Dank dafür jetzt nochmal. Hey, wir sprechen jetzt schon 45 Minuten und eigentlich frage ich immer ganz gerne zum Ende, was mein Gegenüber den HörerInnen noch unbedingt mitgeben will. Aber du hast jetzt eigentlich auch gerade schon sowas Schönes als Schlusswort fast gesagt. Aber vielleicht, was nochmal ganz hilfreich wäre, sind vielleicht hast du noch irgendwie eine kleine Übung, wie du es eben gerade gesagt hast, bei deinem Zähneputzen oder deinem Abend-Checkout, dass du vielleicht noch ein oder zwei kleine Übungen oder Dinge den HörerInnen mitgeben kannst, dann wäre das jetzt quasi der Zeitpunkt.
Okay. Ich denke, was ich schon erwähnt habe, ein bisschen probiert habe zu beschreiben, ist wirklich dieses tägliche Check-in und Check-out. Und zwar nicht nur am Morgen und am Abend beispielsweise. Ich finde, so dieses bewusste mit sich einchecken ist auch hilfreich im Übergang von einer Situation in die nächste, beispielsweise im Verlauf des Tages. Also immer wenn ich am Abend nach Hause komme, bevor ich zu Hause die Tür öffne, probiere ich meinen Arbeitsalltag loszulassen, abzuschließen und überlege ganz bewusst, wie will ich jetzt da reinmarschieren in mein privates Leben? Was möchte ich jetzt in mein privates Leben mitbringen? Wie möchte ich diesen Übergang gestalten? Weil die zu Hause können ja nichts dafür, wie mein Tag verlaufen war. Und da so ein bewusstes Gestalten von Übergängen, das ist auch etwas, das ich dadurch ja auch trainiere. Und das hilft mir dann später auch, wenn mal wieder eine Herausforderung oder eine Krise da ist, so das bewusste, Moment, okay, jetzt nicht mehr wie vorher. Wie möchte ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Also das eine tut mir gut im Alltag und ist gleichzeitig auch ein Training für, wenn es mal wieder schwierig wird. Dann das zweite, was ich mega wichtig finde, ist so ein, ich weiß nicht, ob man das als Tool bezeichnen kann, aber wir nennen das das Energiefass. Weißt du, ich kann dir ja so viele Tools und Methoden mitgeben, aber wenn du nicht ein Grundniveau an Energie mitbringst, wirst du nichts davon anwenden können, weil du schlicht nicht genügend Kraft dazu hast. Also so das Tool wäre auch immer mal wieder zu überprüfen, wie voll oder leer ist eigentlich mein Energietank aktuell. Ist das mehr wie halb voll oder weniger wie halb voll? Und da hilft es auch, wenn ich so auf die letzten ein, zwei Wochen zurückschaue. Wie war es da? Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann könnte ich mir auch überlegen, was sind überhaupt meine Energiespender, dass ich da so einen bewussten Umgang finde, was gibt mir wirklich Kraft und Energie. Und dabei würde ich jetzt nicht unbedingt an Freitage oder Ferien denken, weil die sind vielleicht noch weit weg, sondern eher, was könnte ich heute noch tun, das mir gut tut und Kraft gibt? Oder was könnte ich diese Woche noch tun, damit ich morgen oder nächste Woche ein bisschen mehr Energie in meinem Tank habe? Oder zumindest nicht weniger. Manchmal ist schon viel erreicht, wenn es nicht noch weniger wird. Und dann kommen natürlich auch noch diese Energiefresser dazu. Was braucht denn aktuell so viel Energie und könnte ich da vielleicht ein bisschen was machen, damit ich nicht so viel Energie verliere? Und auch da, wenn du magst, kann ich dir zwei Beispiele geben, wie es bei mir war, oder Frage, was gibt mir Energie? Mein erster Gedanke war, mal endlich einen freien Abend zu Hause auf dem Sofa und vielleicht einen Film gucken. Und da musste ich aber grinsen, weil wenn ich ehrlich bin, gibt mir das keine Energie. Das war so das Naheliegendste. Aber es braucht auch keine Energie. Für mich persönlich ist das so eine energieneutral. Aber wenn ich Energie brauche, dann ist das nicht die Lösung. Also brauche ich andere Sachen wie mein Badminton oder ich brauche soziale Kontakte oder ich brauche mein Hobby oder ich brauche Zeit für mich und so weiter. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Und bei den Energiefressen musste ich auch lachen, weil das Erste, was ich da für mich herausgefunden hatte oder geglaubt hatte, war Putzen. Energiefresser putzen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich das persönlich gar nicht so schlimm finde, weil wenn ich dann mal am Putzen bin, finde ich es gar nicht so dramatisch, es ist eher noch was Meditatives. Ich muss nicht so viel denken und ich habe ein sichtbares, schönes, gut riechendes Resultat. Also was nicht das Putzen, aber warum habe ich das als erstes so im Kopf gehabt? Und dann habe ich festgestellt, es ist eigentlich nicht das Putzen an sich, sondern es ist die Zeit, die ich benötige, um endlich mit dem Putzen anfange. Also so das Aufschieben. Und dann bin ich schon wieder bei ganz anderen Themen. Einfach so als Input. Manchmal ist es nicht das Erste, was einem in den Kopf kommt, was auch wirklich stimmt. Man darf da auch ein bisschen kritisch sein mit sich selber. Und dann hätte ich noch so spontan meine absolute Lieblingsachtsamkeitsübung, die ich dir mitgeben könnte.
Gerne.
Die nichts mit Meditieren zu tun hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das hier richtig versteht, aber wir probieren es doch einfach mal. Mhm. Wenn du magst, können wir es gleich zusammen durchführen.
Ja,
wir brauchen nichts anderes wie eine Hand.
Ja.
Und einen Zeigefinger von der anderen Hand. Den Zeigefinger legen wir auf die Handballe, also unten von der Handfläche. Und dann machen wir nichts anderes wie fünfmal einatmen und ausatmen. Bei jedem Einatmen fahren wir mit dem Finger ans Ende von einem Finger der Hand.
Der anderen Hand. Ja, okay.
Und beim Ausatmen wieder zurück in die Ausgangsposition. Mhm. Der Effekt ist am größten, wenn wir uns dabei auf die Hände schauen.
Okay.
Also ich würde sagen, ihr könnt ja das gleich mitmachen mit uns.
Wir einfach starten. Ja.
Zeigefinger auf die Handballe und dann geht's los und wir atmen ein. Am besten durch die Nase und wir atmen aus und lassen los durch den Mund und fahren mit dem Finger zurück in die Ausgangsposition. Und dann nehmen wir den nächsten Finger und einatmen und ausatmen und zurück in die Ausgangsposition. Und die restlichen drei Finger könnt ihr selber machen. Dann ist immer wichtig, kurz zu überprüfen, wie geht es mir jetzt nach diesen fünf Atemzügen. Und vielleicht könnt ihr beobachten, dass die Übung zwei Effekte mit sich bringt. Durch das langsame Ausatmen aktivieren wir den Parasympathikus. Das ist der Teil von unserem vegetativen Nervensystem, der für Erholung und Entspannung zuständig ist. Und durch diese Selbstberührung, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, aber es kitzelt so ein bisschen auf der Handfläche, dadurch ist unser Fokus komplett auf der Hand. Weil das machen wir ja sonst nie. Also unser Hirn denkt, wow, was passiert da? Und wenn unser Fokus auf der Hand liegt, ist er nirgends sonst. Und das bedeutet, ich habe so wie eine kleine Pause im Hirn. Also ich vergleiche das gerne mit, vielleicht kennst du diese Kugeln, die man schütteln kann und dann schneit es.
Mhm, ja.
So sieht mein Hirn aus, wenn es mal wieder zu viel los ist in meinem Leben. Und wenn ich da diese Take-5-Übung, nenne ich die, mache, dann ist es so, wie wenn der Schnee sich legt und es klart so ein bisschen auf. Es ist so wie ein Reset. Und danach kann ich sagen, ah, okay, mit was möchte ich jetzt weiterfahren? Also es hilft mir, mal eben diese kleine Pause im Hirn zu erreichen und dann einen bewussten Entscheid zu treffen, wie es jetzt weitergehen soll. Funktioniert auch nachts um 3, wenn ich nicht schlafen kann. Take 5 kann ich immer und überall machen. Kostet nichts, braucht nicht viel Zeit und ist so eine kleine Mini-Pause, die uns gut tut.
Super, vielen lieben Dank. Ich schließe meinen Podcast mit der Frage, mit der wir angefangen haben. Wie geht's dir jetzt?
Fluffig.
Na gut.
Wie geht's dir?
Ja, fluffig nicht ganz, aber auf dem Weg dahin. Auf dem Weg zur Fluffigkeit. Und damit beschließen wir unseren Podcast. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, lieber Mario.
Danke dir.